Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agent Mensch, unserem Podcast über künstliche Intelligenz und unsere ganz persönliche Beziehung zum technologischen Fortschritt. Heute beschäftigen wir uns mit Therapie, mit KI und Therapie. Und zwar gibt es da eine ganze Menge. Es gibt sehr spezialisierte Therapie-Apps, aber auch, haben wir auch schon in anderen Folgen besprochen, viele Menschen nutzen herkömmliche Chatbots für ihre eigenen psychologischen Fragen und Dilemmata. Und wir wollen in dieser Folge einen klaren Überblick geben. Welche Angebote gibt es? Wie können wir die unterteilen? Was genau machen die? Was leisten die? Auf welche Therapieformen beziehen sich diese Tools? Welche tauchen aber auch nicht auf? Was wissen wir bereits jetzt über den Erfolg oder Misserfolg von diesen Chatbots als Therapeuten? Wo liegen Risiken, insbesondere in Krisensituationen? Und wie könnte die Zukunft in diesem Bereich aussehen? Und wir werden wie immer unsere persönliche Beziehung zu Therapie und zu KI einfließen lassen. Ja, Bettina, das war eine Folge, bei der du hauptsächlich die Recherche gemacht hast. Auch bedingt darin, dass du dich sehr mit dem Thema beschäftigst, dass du selbst Gestalttherapeutin bist und natürlich auch in deiner Rolle als Organisationsentwicklerin und Coach immer wieder an diese Grenze zwischen Therapie, Coaching und sowas rankommst. Und das deswegen sehr natürlich war, dass du dich damit beschäftigst. Was würdest du denn sagen, wo bist du bei deiner Recherche drauf gestoßen? Welche großen Bereiche an dieser Schnittstelle Therapie und KI gibt es denn?
Also ich war erstmal total fasziniert davon, was es alles ehrlich gesagt gibt, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Also was jetzt auch schon KI-basiert ist, also es gibt ja schon viel länger Apps, die dich psychologisch begleiten. Gibt es ja auch ein paar in Deutschland, wo du das sozusagen über die Krankenkasse nutzen kannst. Aber dann ist das, also wurde das halt eben auf Plattformen angeboten und dann war trotzdem Psychologe oder Psychologin am anderen Ende. Und jetzt gibt es eben Apps, die einen KI-Anteil haben und auch einen menschlichen Anteil, nennen wir den jetzt mal, also wo dann dir jemand schon gegenüber hat. Und davon gab es eine ziemlich große Vielfalt, fand ich.
Du hast dir aber hauptsächlich die in Deutsch angeschaut oder in Deutschland oder bist du auch international?
Na, ich habe mir auch die großen in den USA angeguckt, also angeguckt in dem Sinne, dass ich mich mal da durch die Tutorials durchgeklickt habe und Deutschland habe ich mir einen Zugang gemacht, um mir anzuschauen, wie das denn funktionieren würde. Genau, also fand ich irgendwie total faszinierend, was es da alles gibt und bin natürlich auch total neugierig, darüber werden wir heute auch drüber sprechen, wie funktioniert das denn und wo kann KI auch wirklich was übernehmen, was normalerweise ein menschlicher Therapeut übernimmt. Also ich glaube, das ist ein großes Feld. Ich glaube, es ist super gut und das ist ja eine Abgrenzung, die uns sonst immer auch ein bisschen schwerfällt, ist, das von Coaching-Tools abzugrenzen. Also eine therapeutische Unterstützung geht an die Ursache, warum es mir in einer bestimmten Art und Weise mit bestimmten Situationen, Interaktionen oder auch vielleicht mit dem Leben im Allgemeinen geht. Ein Coaching-Tool oder ein Coach hilft mir dabei, lösungsorientiert einen nächsten Schritt zu gehen. Und das inkludiert meistens eher das, was mir gerade schwerfällt. Also ich versuche nicht zur Wurzel runterzutauchen, da was zu integrieren und zu heilen, um dann wieder aufzutauchen und ein neues Verhalten zu gehen, sondern ich versuche meistens mit den Spannungen einen neuen nächsten Schritt zu finden. Und natürlich ist das nie ganz so trennscharf, so würde ich jetzt auch nicht arbeiten. Aber das heißt, Coaching-Tools haben mehr diese Intention zur Selbstreflexion, zur Motivation für den nächsten Wachstumsschritt und haben jetzt in dem Sinne keine, zum Beispiel auch keine Diagnostik in drin. Und dann haben wir natürlich noch das große dritte Feld und das ist, wenn wir als Menschen einfach Chatbots als Therapeut oder Coach benutzen, obwohl sie jetzt eigentlich dafür gar nicht trainiert sind. Also die KI-basierten Therapie-Apps, die sind ja dann von Therapeutinnen oder Psychologinnen designt und die Modelle sind auch supervidiert sozusagen und kontrolliert genauso wie viele Coaching-Tools da. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwie, wie es insgesamt ist. Aber Chatbots, wenn ich die benutze, da weiß ich halt, also weiß ich nicht, wie die jetzt angelegt sind in Bezug, wie die mit mir umgehen. Und da gibt es ja auch ein paar Risiken, da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber so im Großen und Ganzen geht es um die drei Felder. Wir beschäftigen uns heute tatsächlich aber nur mit dem Therapiebereich, also nicht mit dem Coaching-Bereich, sondern eben Therapie-Apps versus Chatbot. Also ich nutze Chatty als meinen Therapeuten. Genau. Und ich glaube, es wäre aber ganz gut, wenn wir uns vielleicht vorher nochmal einen Überblick verschaffen, was ist denn der Bedarf jetzt in Deutschland für therapeutische Unterstützung? Und da haben wir auch ein paar Zahlen mitgebracht, um mal zu gucken, okay, wie sieht denn da die Lage? Und jetzt, ich finde, da war Corona immer durchaus ein Bruch. Wie sieht es denn seit Corona aus?
Genau, also die Frage ist, wie häufig sind psychische Erkrankungen? Und die sind sehr häufig.
Ja.
Ne? Also ich bin ja noch irgendwie in einer Familie groß geworden, wo Therapie sowas Anrüchiges war, oh Gott, du bist krank. Aber wenn ich mir die Zahlen hier anschaue, eigentlich 28% der Erwachsenenbevölkerung in Deutschland sind jährlich von mindestens einer psychischen Störung betroffen. Das sind fast 18 Millionen Menschen. Ja, und fast jeder vierte Erwachsene leidet im Verlauf eines Jahres an einer psychischen Störung. Also es ist ein hohes Niveau, großer Bedarf an Versorgung und Therapie. Und wir wissen ja auch, dass der nicht gedeckt ist.
Genau.
Also die häufigsten psychischen Störungsbilder sind, fand ich nicht so überraschend, Angststörungen. Ja, also 15,3% berichten von einer Angststörung innerhalb von 12 Monaten der Erwachsenenbevölkerung. Dann als nächstes gibt es affektive Störungen, vor allem Depressionen. Die liegen ungefähr bei knapp 10% der Erwachsenenbevölkerung. Und das nächstgrößere, dann mit 5,7%, sind Sucht, Substanzgebrauchsstörungen. Und alle anderen Zwangsstörungen und psychotische Störungen und sowas und auch posttraumatische Belastungsstörungen sind eher im 3 oder 2 Prozent-Bereich. Was interessant ist, ist, dass wirklich die Entwicklung über die Zeit steigend ist, seit vielen Jahren. Gerade auch, wie du eben gesagt hast, schon vor Corona zeigte sich ein Anstieg psychischer Diagnosen und Nachfrage nach Therapie. Aber der ist dann in der Corona-Zeit wirklich eigentlich explodiert. Ne? Und wir haben da relativ gute Zahlen, weil das natürlich bei den gesetzlich Versicherten ist. Wir haben die ganzen Zahlen die Stunden, die Ausfall, die Krankschreibungstage und so. Ja? Und da sehen wir, dass besonders viele Menschen Belastungsreaktionen hatten, psychosomatische Störungen und depressive Episoden. Also deutlich erhöht, wenn wir zum Beispiel einfach bei Depressionen bleiben, dann hat sich das im Vergleich von 2019 bis 2021 hat sich das verdoppelt, ist fast bei 20% der Bevölkerung. Und auch die Angstsymptome stiegen im gleichen Zeitraum von etwa 8% auf 14% an. Also total, die Pandemie da war ein Wendepunkt. Und was besonders erschreckend und eigentlich wirklich traurig stimmt, ist, dass es eben gerade unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen so ein besonderer Bedarf ist. Ja, also ungefähr 22% der 11- bis 17-Jährigen gelten als psychisch auffällig. Das sind 5% mehr als vor Corona. Und da zählen dann Einsamkeit, Depression, Angst und Essstörungen insbesondere dazu. Also das Ganze ist ein Riesending. Wirtschaftlich gemessen wird das natürlich auch immer sehr gerne. Die Zahl der Fehltage aufgrund von Depressionen ist stark gestiegen. 50% mehr Fehltage je 100 Beschäftigte. Und was auch krass ist, ist, dass obwohl wir diese ganzen Zahlen haben, nehmen nur relativ wenige Betroffene therapeutische Hilfe wirklich in Anspruch. Da in dem Zeitraum, der da in diesen Studien vorliegt, da nahmen nur etwa knapp 19% der Betroffenen Kontakt zu professionellen Therapeutinnen auf.
Genau, was natürlich auch immer an der Versorgungslage liegen kann. Also ich habe ein paar Kolleginnen, die in sogenannten Kassenersatzsystemen Psychotherapeutinnen sind. Das heißt, wenn du nicht einen Kassensitz hast. Ist die Regel in Berlin momentan, dass du 100 Abweisungen haben musst, bevor du bei einer sogenannten freien Psychotherapeutin in Therapie gehen kannst. Aber das kriegen die Leute halt auch hin.
Das ist ja krass.
Also ich meine, wenn wir jetzt mal den Aufwand wegnehmen, und das ist jetzt nicht bei jeder Krankenkasse gleich, ne? Also, aber es ist halt, also was bedeutet einfach nur... Also
du musst dir eigentlich 100 Absagen bei Versicherungs... Bei den Therapeuten
mit Kassensitz holen, okay, bevor du ein Kassenersatzverfahren... Also nicht bei jeder, das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, ich weiß jetzt nicht gerade, welche das war, aber ja, ich habe mich neulich erst mit einer Kollegin darüber unterhalten, dass sie das halt primär macht und nicht nur Privatpatienten sind, sondern eben auch ein Kassenersatzverfahren und dass das halt die Leute halt auch wirklich einfach hinkriegen, weil halt überall Wartezeiten von 6 Monaten mit
mehr. Genau, und das Krasse ist ja, dass aber in dem Moment, wo du eine von diesen Befunden hast, dann bist du ja gar nicht in deiner wirklichen Agency drin, da bist du ja eigentlich diesen Anlauf, das ist ja dann eine Hürde für die meisten auf jeden Fall, die viel, viel, viel zu groß ist.
Genau, genau. Also ne, da kommen, ich glaube, da kommen super viele Sachen zusammen. Also eben, ich glaube, es ist immer noch eine hohe Stigmatisierung, auch wenn sich das vielleicht von deinem Erleben, deiner Herkunftsfamilie bis heute irgendwie verbessert hat. Aber ich erlebe immer noch so, dass viele Menschen sich da sehr, sehr lange sehr quälen, bevor sie sich Unterstützung holen. Und da ist natürlich jetzt auch gleich mal interessant zu gucken, was bieten denn da so KI-basierte Apps vielleicht auch für eine Möglichkeit oder sogar vielleicht Chatty als Therapeut. Ich würde gleich nochmal vielleicht ein bisschen aus unserem Erfahrungshintergrund nochmal einen anderen Impuls für therapeutische Unterstützung reinnehmen, weil in meinem Leben taucht das nicht immer nur als eine Antwort auf Leidensdruck auf. Also auch, ich habe schon viel Therapie in meinem Leben gemacht. Aus unterschiedlichen Motivationen. Also die eine ist, mir ging es wirklich nicht gut und ich brauchte Unterstützung. Und die andere war, ich habe gemerkt, dass ich Spannungen in mir trage oder Herausforderungen, die jetzt ich nicht gleichsetzen möchte mit einer psychischen Diagnose und dem Leidensdruck, der da für mich einhergeht, sondern einfach, wo ich gemerkt habe, okay, aber ich möchte da mich weiterentwickeln, ich möchte da was lernen, ich habe das Gefühl, ich möchte das integrieren, damit ich zum Beispiel in meiner Beziehung neu und anders auftauchen kann. Und da taucht Therapie für mich auch als einfach eine Unterstützung meines eigenen Entwicklungsprozesses auf.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch interessant, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn ich so mit Freunden rede, dass Chatty oder eben eine App auch da eine Hilfe ist. Also es nicht immer nur eine Antwort ist auf den wirklich krassen Leidensdruck, sondern einfach auch eine Begleitung in meinem ganz natürlichen Lebensentwicklungsprozess.
Genau, also ich finde zum Beispiel so Psychoedukation, ne? Also dafür würde ich sogar auch, wir kommen ja jetzt gleich auf Chatbots, aber dafür würde ich das auch nutzen, um Sachen vielleicht besser zu verstehen, um mal zu sagen, okay, also ich bin ja ein Fan davon, so Fragen zu stellen, wo ich dann sage, beantworte mir das mal entlang von verschiedenen philosophischen Richtungen. Oder wie würden die Stoiker dieses Lebensproblem ansehen? Oder wie würde eine Gestalttherapeutin unterschiedlich antworten von einer verhaltensbasierten Therapie? Ja, also das benutze ich auch. Und ich habe mal eine Gestalttherapie gemacht. Das war meine erste Therapie, als ich junge Mutter war, weil ich nicht die gleichen Muster, unter denen ich in meiner Herkunftsfamilie gelitten habe, an meine Kinder weitergeben wollte. Das war eine sehr bewusste Entscheidung damals. Und dann habe ich aber lange Zeit auch keine Therapie gemacht. Und aber seit so ungefähr 15 Jahren bin ich immer wieder, auch wie du es beschreibst, manchmal wirklich um sehr für mich sehr belastende Themen zu besprechen und zu bearbeiten und einfach zu ja, irgendwie mehr, wie soll ich sagen, einfach ja klar, besser klarzukommen im Leben. Das auf der einen Seite. Und aber ich nehme mir durchaus auch sehr bewusst, wenn ich in einer bestimmten Phase bin, wo ich etwas tiefer verstehen möchte, wo ich meine eigene innere Freiheit zu agieren einfach vergrößern möchte, wo ich nicht in meinen Mustern, die okay sind, die sind jetzt nicht schädlich oder die sind jetzt vielleicht nicht mit der Depression oder mit der Angststörung zu vergleichen, aber ich möchte einfach mehr Handlungsspielraum haben und nicht so häufig so vordeterminiert sein in meiner Handlung. Ja, und dann kann es sein, dass ich mir zum Beispiel sehr bewusst einfach mal 5 Stunden mit jemandem lege, um dieses Problem oder dieses Thema tiefer zu reflektieren. Genau, also das beide, ich kenne auch beide Wege und schätze das auch total und kann ja eigentlich ein Leben, also ich brauche nicht immer einen Therapeuten an meiner Seite, aber ich finde, es ist eine extreme Bereicherung des Lebens.
Total, finde ich auch. Und da ist natürlich jetzt interessant, was kann KI da so einem anbieten? Und vielleicht gucken wir mal da drauf,
genau.
Wie taucht das denn?
Genau, was hat deine Recherche ergeben? Was gibt es denn eigentlich alles in dem Bereich?
Genau, also ich habe mir jetzt hauptsächlich Deutschland bzw. Europa und die USA angeguckt und würde schon sagen, dass es da auch vielleicht so ein bisschen für mich den klassischen Unterschied gibt, dass ich das Gefühl habe, in den USA habe ich ein paar Sachen gefunden, die tatsächlich primär KI-basiert sind und dass die menschliche therapeutische Begleitung eigentlich nur im Sinne von Supervision des gesamten Systems auftaucht, aber in Europa eigentlich überall es eher noch ein Element gibt, dass es dann für den, also tatsächlich mehr in mir als wirklich therapeutisch auftauchenden Teil doch wieder die Interaktion mit dem Psychotherapeuten gibt. Also da habe ich das Gefühl, das sind vielleicht auch wieder so ein bisschen die Regulierungsunterschiede, die wir sehen. Das kann ich jetzt nicht belegen, aber kam mir auf jeden Fall so vor.
Oder das Vertrauen in Technologie ist
oder das
ausgeprägt in den USA als in Deutschland.
Genau, ich glaube, wenn wir es jetzt so zusammenfassen, dann, dann würde ich sagen, was man sieht, es gibt also Therapie-Apps, die sind dann heißen auch so, und dann gibt es durchaus ein paar therapeutische Apps, die dann so den Titel haben, Selbstreflexion und emotionale Unterstützung. Ja, also ich, eher so eine Begleitung im Alltag, wo ich dann so eine Frage hinbringen kann wie, ich habe heute wieder im Gespräch mit meiner Freundin gemerkt, dass ich mich nicht emotional abgrenzen kann, dass ich alles mache, was sie sagt und mir geht es nicht gut damit. Und dann kann ich da in so eine, also kann ich in eine Interaktion gehen, wo mir dann irgendwie kontextualisiert wird, was das vielleicht für eine Psychodynamik sein könnte und was ich dann auch tun könnte, damit das mir besser geht. Es gibt es aber natürlich auch nochmal für eben, ich komme mit einer Diagnose, das ist jetzt gerade mein Eindruck, dass das eher so die Diagnosen sind, Angststörungen, leichte bis mittlere Depressionen und dass eher so die komplexeren diagnostischen Bilder wie zum Beispiel Suchtdynamiken, dass die Apps darauf nicht ausgelegt sind einfach. Also weil das einfach komplexe Zusammenhänge meistens in den Menschen sind und offensichtlich da die also diese Kombination zwischen KI und dann vielleicht irgendwo einem Therapeuten irgendwie noch nicht da ist, dass sie da eine Antwort drauf finden können. Wenn man jetzt mal guckt, wie die Arbeitsteilung in so einer App zwischen KI und einem Therapeuten, wenn es einen Therapeuten gibt, gibt es auch nicht in jeder, dann sieht man sehr, dass KI vor allem die Gesprächsführung nach bestimmten vorgegebenen Mustern übernimmt. Also und ist aber schon nach mir personalisiert. Also ich kann dann am Anfang, fülle ich was aus, werde ich befragt und danach macht KI sozusagen wie so eine Art Skript, wo ich dann durchlaufen kann. Es gibt auf jeden Fall den Teil der Psychoedukation, also ich bekomme einfach viel Information, ich bekomme eine Kontextualisierung und dann werde ich auch angeleitet für Übungen, also wie kann ich dann meine Achtsamkeit zum Beispiel steigern oder wie kann ich eben vor allem, es sind ja oft Regulationsthemen, also wie kann ich, wenn ich im Stress bin, in der Angst, mich körperlich auch wieder regulieren. Können wir nachher auch mal gucken, das kann Chatty relativ gut, finde ich. Also können wir uns gleich mal angucken. Und dann gibt es schon auch den Teil, wo eine gewisse, also nicht in jeder App, so eine gewisse emotionale Spiegelung und Validierung also stattfindet. Das ist dann irgendwie über Video oder zum Teil auch irgendwie rausgelesen aus also Antworten, die reingetippt werden.
Das wäre eine Frage. Ist das meiste, was du jetzt beschreibst, textbasiert oder ist das sprachbasiert?
Also ich habe mir von den Zugängen, die ich mir gemacht habe, in den zwei konnte ich rein sprechen, habe aber Text zurückbekommen. Ja, also es wurde jetzt nicht mit mir gesprochen, das will ich jetzt aber, also könnte ich jetzt nicht beurteilen, ob das überall so ist. Wenn es noch Therapeutinnen gibt in dem System, dann sind die auf jeden Fall immer da, wenn es um die diagnostische Einschätzung geht. Und sie übernehmen auf jeden Fall wie so die Supervision des Gesamten und ich stelle mir vor, also da gibt es dann, wie muss es eine Einheit geben, die vielleicht auch so gewisse Fortschritte in bestimmten Kunden, Klienten, weiß ich jetzt nicht, wie ich sie nennen soll, tracken und vielleicht auch intervenieren, wenn sie merken, da passiert irgendwas. Oder es gibt dann halt eben das Setting, wo du durchaus dann immer auch wieder punktuell mit einer Therapeutin intervenierst oder auch regelmäßig. Also eine Session hast sozusagen. Das ist dann ganz unterschiedlich. Genau, und diese drei grundlegenden Modelle sind im Grunde dieses Selbsthelfen begleitende Tool. Ne? Also das ist dann zum Beispiel in Deutschland Ello. Da habe ich mir jetzt zum Beispiel einen Zugang gemacht. Das gehört zu Hello Better. Hello Better hat ein auch für die Krankenkasse zertifiziertes Therapie-Tool. Und dann gibt es eben den Teil, der mich eher im Alltag begleitet, wenn ich da in emotionale Stresszustände kommt. Oder in den USA ist das WuBot oder Yupa. Das sind so sehr große. Und das ist eben kein therapeutisches Setting, das ist mehr sowas wie ein Reflexions- und Übungspartner und das ist eben super gut für Selbstwahrnehmung, Alltagsstress, es ist relativ coachingnah an einer Stelle auch. Und dann gibt es natürlich auch das Hybridmodell, also was dann schon eher einen therapeutischen Charakter hat, wo ich eine kontinuierliche Begleitung habe, wo ich ein Skript durchlaufe und wo der Mensch für die punktuelle oder regelmäßige Vertiefung auftaucht, also wo ich eine therapeutische Intervention habe. Und dann gibt es gibt es dann wohl nochmal, also in Hello Better Diga, das ist dann das, was ich mir über die Krankenkasse verschreiben lassen kann, gibt es dann wirklich eine oder Rejoin, das ist dann ein anderes, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich wirklich im Grunde eine Therapie-Setting, also ein Skript durchlaufe. So. Und also für mich hört sich das natürlich jetzt, sagen wir mal, aus der Verfügbarkeitsperspektive total interessant an, weil ich denke so, wow, wir haben viel mehr Zugänge und wir haben unterschiedliche Arten von Zugängen, weil oft ist es dann, also ne, dann ist dieses, ich habe mal was über Regulationstechniken gelernt, ich weiß überhaupt, dass es die gibt und ich weiß, wie ich in bestimmten Situationen umgehe, das ist schon total viel wert. Und es würde mir aber total schwer fallen, mir eine Session bei einem Therapeuten dazu zu nehmen, aber jetzt kann ich es mir über eine App holen. Also ich finde, da fühlt sich an, als hätte da sehr viel Potenzial.
Genau, und auch die Wartezeiten kann man damit natürlich ganz gut überbrücken, wo man schon irgendwie einen unheimlichen Drang wahrscheinlich innerlich hat, was zu machen, aber da ist noch niemand. Und dass man das dann auf jeden Fall als eine Zwischenlösung auch anbietet, macht auch Sinn, ne?
Total. Ich glaube, was mich natürlich da drin jetzt wieder interessiert ist, was steckt denn in den Apps drin? Also weil wir natürlich sehr viele unterschiedliche Therapieformen haben und vor allem der Teil, der dann komplett von KI abgebildet wird, da interessiert mich natürlich, was für eine Therapie macht der denn mit mir und worauf basiert denn die Wahrnehmungsfähigkeit dann auch? Und da hat meine Recherche jetzt ergeben, dass wir eigentlich mehr die evidenzbasierten Therapieformen, also es ist vor allem kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel oder interpersonelle Therapie, das sind also Therapieformen, die man gut über Skripte abbilden kann, also wo man sozusagen viel bestimmte Schritte, die vordefiniert sind, durchläuft, also auch als Therapeut das benutzen würde dann so. Und weniger sehen wir die beziehungsbasierten, resonanzbasierten, meistens humanistischen Therapieformen, also wo der Heilungs- und Integrationsschritt durch die Beziehung zum Therapeuten entsteht. Also Gestalttherapie würde zum Beispiel dazu gehören, aber auch Tiefenpsychologie und so weiter. Und ich finde das irgendwie ganz interessant zu merken, dass sozusagen, und es ist natürlich auch irgendwie logisch, dass KI natürlich eher abbilden kann, was ich über ein Skript sowieso niederschreiben kann und das dann mit mir reproduziert und da natürlich dann auch sozusagen die unterschiedlichen Bausteine kalkulieren kann, ne? Dann antworte ich so, dann kriege ich den Baustein, antworte ich so, kriege ich vielleicht einen anderen Baustein. Und das ist natürlich viel schwieriger wäre, eine resonanzbasierte Therapie abzubilden, weil da ja natürlich, und das ist jetzt auch aus meiner Erfahrung als Therapeutin, liegt es auch viel daran, wie du als Klient in mir als Therapeutin auftauchst. Und wie ich das fühle und wie ich das in mir abgrenzen kann von meinen eigenen Gefühlen und wie mich das orientiert und wie ich dann dir aus meiner eigenen Orientierung und meiner größeren Kapazität in dem Moment, also dass ich zum Beispiel den Stress, den du erlebst, durchaus in mir erden und regulieren kann, biete ich dir dann wieder einen Raum an, in dem du dich mit mir koregulieren kannst. Und über diese neue Erfahrung der Koregulation lernst du und dein Nervensystem etwas Neues. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen verbalisierten Anteil dazu mit einer neuen Erkenntnis. Und aus dem heraus kommst du dann in eine Gestaltungsfähigkeit. Und dass sich das jetzt nicht über KI abbilden lässt, das erschließt sich mir. Also auch logisch, dann bin ich super, also bin ich eher so interessiert, wird das jemals kommen, sozusagen.
Aber würdest du, um das nochmal richtig zu verstehen, also eine kognitive Verhaltenstherapie würde dann eher sehr rational vorgehen, eher den Verstand aktivieren, eher mir Sachen erklären, mich eher anleiten, mir eher so ein bisschen so quasi Tipps geben und oder was genau wäre der Unterschied? Weil ich meine, ich verstehe schon, was du gesagt hast von den humanistischen Therapien, dass da viel mehr einbezogen wird. Nervensystem, Wahrnehmung, Körperempfindungen, emotionale Resonanz und so, was ja alles nicht wirklich verbal abläuft. Also ist das dann das eine sehr verbal interkognitiv, das heißt ja kognitive Verhaltenstherapie ist, oder ist das zu kurz gegriffen?
Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich glaube, die Basis ist, also es ist ja eine evidenzbasierte Therapieform. Das heißt, es gibt dazu sozusagen Research-Experimente, wo man gemerkt hat, wenn man Menschen das anbietet, dann reagieren die oft damit und das hilft. Wie ich dir das jetzt anbiete, ob das jetzt sehr kognitiv daherkommt oder ich dir das auch sehr verbunden anbieten kann, das ist dann wieder meine Kapazität als Therapeut. Also ich glaube, für mich ist zu kurz gesprungen zu sagen, jeder Verhaltenstherapeut, jeder Verhaltenstherapeutin und alle, die uns jetzt zuhören, das ist also nicht das, was ich sagen will, das sind dann total kognitive, rationale Therapieformen. Das glaube ich nicht. Und plus, und vielleicht ist das ja auch nochmal ein interessanter Aspekt, ich kenne keinen Therapeuten, der nur eine Therapieform praktiziert.
Genau, ich glaube, dadurch, dass Krankenkassen eben halt sehr auf bestimmte Therapieformen gepolt sind und nur die wirklich abrechnen, ist es natürlich so, dass viele Therapeuten auch das nach draußen hinhängen. Also ich habe auch gerade eine Verhaltenstherapeutin, die aber ganz, ganz viele andere Sachen macht, die aus der Traumatherapie kommt, die dieses EMDR, glaube ich, heißt das, wo man dann seine Augenbewegungen ständig irgendwie hin und her schickt. Und die integriert, da geht es sehr, sehr viel um neue Erfahrungen, auch emotionale und körperliche Erfahrungen machen und nicht nur um eine intellektuelle Durchdringung von meinen Mustern.
Genau, also ich glaube, in einem menschlichen Therapeut würde man, so, also alle, die ich kenne, egal also mit welcher Therapieform sie sich niedergelassen haben sozusagen, und das kann eben dann nur in Deutschland Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, glaube ich, sein. Das sind die einzigen. Die haben aber alle noch was anderes gemacht. Müssen sie auch jedes Jahr. Sie müssen jedes Jahr so und so viele Punkte machen an Fortbildungen und mischen das natürlich in sich.
Ja.
Und daraus entsteht dann hoffentlich auch ein total potenter Mix für den Klienten. Ich glaube, ein KI-Bot bietet dir dann aber ja nur eins an. Der mischt ja nicht. Und das finde ich schon auch irgendwie interessant, weil ich merke, da bin ich als Bediener so ein bisschen skeptisch, obwohl, weil es ja evidenzbasiert ist, wir schon wissen, dass vor allem bei Angststörungen und anderen Krankheitsbildern jetzt zum Beispiel Verhaltenstherapie super gut unterstützt und hilft. Ich merke so, ich weiß jetzt aus meiner eigenen Erfahrung schon die Reichhaltigkeit von den Mischformen zu schätzen und glaube halt auch, dass Menschen so individuell sind, dass man auf sie so individuell antworten sollte. So, also ich glaube, das finde ich irgendwie, ja, so ein bisschen
interessant. Also ist wieder, das ist eine, dadurch, dass wir dann nur das machen und zulassen und verstärken, was wirklich messbar ist, und zwar messbar in einem relativ einfachen Schema vielleicht, dass wir das auf jeden Fall dann wiederum verstärken. Ne, das,
na, oder mir wird halt eine Form von Therapie vorgelebt und angeboten. Und ich glaube, das Problem, also ich glaube, sich zurechtzufinden im Dschungel der Therapieformen und rauszufinden, was zu mir passt, ist sowieso immer total schwierig. Also ich habe das Gefühl, ich werde oft gefragt, so, was glaubst du denn, was passt denn und welche Therapeutin und so weiter und so fort. Und wenn jetzt merken, viel mehr Menschen würden sich zum Beispiel eher einer App anvertrauen, treffen da aber jetzt erstmal für eine Weile eher auf die evidenzbasierten Therapieformen, dann prägt uns das natürlich trotzdem auch wieder als Gesellschaft. Ich glaube, damit bin ich so ein bisschen beschäftigt, denn wirkt das so, als gäbe es diese eine Antwort auf einen Leidensdruck. Aber in Wirklichkeit gibt es natürlich viel, viel mehr. Aber das kann man eben gerade nicht durch KI und durch die Apps irgendwie abbilden. Also,
na, was mir dabei kommt, ich hatte mich ja ein bisschen, das war auch Kate Crawford mit ihrem Atlas of AI, über das Buch, über das ich in den letzten zwei Folgen oder in den Folgen davor auf jeden Fall gesprochen habe, die beschreibt bei der Datengenerierung und bei der Datenklassifikation, beschreibt sie auch, wie KI-Systeme Emotionen klassifizieren. Und dass er in der Klassifikation bei Tools, die dann im Customer Relations Bereich vorkommen, die aber auch für standardisierte Tests zur Emotionserkennung in der Psychiatrie und in der Psychotherapie eingesetzt werden, dass da ein Modell kursiert, das ist von einem Psychologen, Paul Ekman, der ich glaube Mitte des in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 7 Primäremotionen identifiziert hat und die cross-culturally, also vermeintlich auf der ganzen Welt, mit bestimmten typischen Mimiken verbunden hat. Also Trauer, da ist der Mundwinkel immer ein bisschen weiter nach unten oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall hat er ein super stringentes System entwickelt, was von der KI-Industrie sehr, sehr, sehr gerne benutzt wird, weil es natürlich cool ist, allen möglichen Leuten versprechen zu können, wir können identifizieren, welche Emotion jetzt der Mensch, der mit dir gerade spricht, hat. Ja, und zwar genauso, ob das, egal ob das nun ein Maori ist oder ein weißer Australier ja, oder eine Deutsche. Und dass aber die wissenschaftliche Forschung in eine ganz andere Richtung geht. Ja? Also dass von der KI-Industrie diese Klassifizierung sehr gerne übernommen wird, diese super standardisierte. Und dass aber die Forschung eigentlich dahin geht, dass sie sagt, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Das ist überhaupt nicht bewiesen, dass bestimmte Emotionen universell mit bestimmten Gesichtsausdrücken korrelieren, sondern und das fand ich interessant, dass so eine funktionale also ein funktionales System super, super gut übernommen wird, aber dass eigentlich so die Unordnung des realen Lebens, wo wir eben ganz, ganz viel auch nicht wissen und wissen, dass es auch wissenschaftlich umstritten ist, dass das gar nicht rezipiert wird. Ja, und wenn wir dann solche Art von vermeintlich Wahrheiten in zum Beispiel Therapiebots gießen, dann kreieren wir da ja eine ganz neue Ebene von Realität, die aber gar nicht wirklich verbunden ist mit dem, was de facto einfach an Menschen stattfindet. Ne?
Genau, beziehungsweise du wirst dann halt falsch gespiegelt. Ne?
Genau.
Also, was ja durchaus auch so einen sogenannten Gaslighting-Effekt haben kann. Also, es ist mir so, ich merke, ich fühle mich gerade total traurig und der Chatbot sagt mir, aber Bettina, du erlebst gerade tiefe Scham. Zwei völlig unterschiedliche Gefühle, liegen oft nah beieinander aus unterschiedlichen psychologischen Gründen. Ja, oder also auch Ärger und Angst. Ne, die liegen an der Grenze und da ist ja die therapeutische Intervention auch oft die, dass man das irgendwie differenzieren kann und auch merken kann, gibt es da vielleicht so eine sogenannte Default-Emotion, also fällt der Klient immer auf ein emotionales Muster zurück, aber eigentlich liegt da drin die andere und da weiß ich, also genau, wenn man da so zu simplistisch vorgeht oder sich vorstellen kann, dass man da, dann liest man das eine ab, aber eigentlich geht es ja um was anderes, dann entstehen, glaube ich, schon sehr merkwürdige Interaktionen. Ich muss jetzt aber zugunsten von KI auch sagen, das passiert dir mit einem Menschen natürlich auch.
Natürlich.
Also das ist von einem Therapeuten, der seine eigene irgendwie Scham noch nicht prozessiert hat, das ist übrigens eines der großen Themen in Therapeuten, ist, wenn man sich mit seiner eigenen Scham nicht auseinandergesetzt hat, dann erkennt man die natürlich in Klienten, beziehungsweise umschifft sie in Klienten auch ziemlich viel. Mhm. Und gleichzeitig ist die Fähigkeit, Scham sinnvoll therapeutisch mit einzubeziehen, eine der größeren Wirkungsfaktoren für ein positives Therapieergebnis. So, das heißt also, ob die KI das jetzt nicht erkennen kann oder mein Therapeut es nicht erkennen kann, weil er mich seine eigene Therapie noch nicht richtig gemacht hat.
Das stimmt gut.
So, trotzdem, was ich gelesen habe jetzt über Therapie durch KI ist, also, dass mehrere Organisationen darauf verweisen, dass es reguliert werden sollte, dass die Therapie-Apps ganz, ganz detailliert aufzeigen müssen, nach welchen Prinzipien sie aufgebaut sind. Also welche Modelle nutzen sie für die Gefühlserkennung, welche therapeutischen Interventionen, was ist das Menschenbild und so weiter. Also dass man als Kunde eine mündige Entscheidung treffen kann, will ich, dass so auf mich geschaut wird und will ich, dass man mir aus diesem Blick auf mich und aus dem Weltbild heraus eine therapeutische Intervention anbietet. Da würde ich natürlich sagen, das hätte ich eigentlich auch gerne für jeden Therapeuten.
Aber gibt es das zum Beispiel dann bei den Apps, die du dir angeschaut hast? Wird da so eine Metaperspektive aufgemacht? Diese App agiert mit auf der Basis von dem und dem Menschenbild zum Beispiel? Und das sind unsere Grundannahmen und so?
Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe natürlich immer gefunden, welche Therapieform dahinter liegt und so weiter. Also das schon, aber jetzt diese differenzierte. Also ich habe jetzt auch nirgendwo gefunden, welches emotionale Grundmodell da zum Beispiel benutzt wird. Gibt es natürlich auch in den Therapieformen immer ein eigenes, aber da weiß ich jetzt nicht, ist das kongruent? Also ist die, wenn es eine Gesichtserkennung gibt, dann auch das, worauf dann also die Verarbeitung dieser Daten basiert. Genau, also ich glaube trotzdem, dass das in Bezug auf Skalierbarkeit und vor allem so vielleicht für die niedrigschwelligeren Interventionen super ist. Interessanterweise, und vielleicht gleiten wir damit mal so ein bisschen
über. Und auch Stigma wegnehmen, ne? Weil ja. Das kann ich alleine mit jemandem machen, da muss niemand, da sage ich nicht, ich gehe zum Therapeuten oder sowas. Das kann ich integrieren auf eine Art und Weise, die viel privater ist, die wieder auch zu jedem Zeitpunkt, wo es wirklich wichtig ist, wann kriege ich schon eine Therapiestunde, wenn ich gerade eine Panikattacke habe? Kriege ich ja nicht. Und natürlich auch in Regionen wie, ich meine, wenn ich im Krieg in der Ukraine sitze zum Beispiel, da sowas als Grundversorgung anzubieten, ist bestimmt super, super gut.
Total, total. Also das in jedem Fall. Genau, aber mein Impuls wäre jetzt, wir gleiten mal über, also wir gehen jetzt mal weg von den designierten, von Psychotherapeuten und Psychologinnen entwickelten Apps und gehen mal zu Chatty und den anderen Chatbots, die ja durchaus sehr viel für therapeutische Begleitung und Unterstützung genutzt werden. Ich glaube, das Erste, was man da erstmal feststellen kann, ist, das funktioniert auch. Ja, also es gibt zum Beispiel diesen einen Research, der herausgefunden hat, jetzt der Friend-Chatbot, der wurde natürlich auf einer Ebene gepromptet mit agiere wie ein menschliches Wesen mit Emotionen, weiß jetzt nicht genau, wie sehr das kann. Und dann wurden sozusagen, gab es eine Gruppe, die den Friend-Chatbot benutzt hat mit Angststörungen und den immer wieder zu Rate gezogen hat und sich hat unterstützen lassen, wenn die akut wurden. Und dann gibt es eine Kontrollgruppe, die an der Stelle therapeutische Unterstützung hatte. Und der Unterschied in der Effektivität war nur 15%. Also 30% irgendwie Wirkung bei denen, den Friend-Chatbot benutzt haben und ca. 45% bei denen, die eine therapeutische Unterstützung bekommen haben. Und es waren alles Menschen, die in Krisengebieten, in Krisensituationen unterwegs waren. Und da denke ich mir natürlich, ist das natürlich Gold wert. Das ist also eine Phase, wo, da spricht man so von Hot Trauma. Also ich bin in der Situation, wo mir gerade was widerfährt, was mich eben traumatisch auf mich einwirkt und ich entwickle in dem Moment eine Angststörung und da würde man jetzt von der therapeutischen Intervention sowieso noch nicht mit der tiefen Therapie anfangen, sondern da geht man in die Stabilisierung, in die Unterstützung und wenn das natürlich dann also einfach ein Chatbot mit mir einmal durchgeht, was ich da machen kann, ist das natürlich super und vielleicht mache ich das einmal eben mit Chatty, weil ich Chatty am Anfang auch mal ein bisschen befragen, erzähle ihm mal so eine typische Situation, die ich öfters mal habe. Hallo Chatty. Was mir öfters passiert oder auch jetzt gerade wieder ist, dass ich merke, ich habe einen totalen Druck auf der Brust, ich habe eine große Anspannung im Solarplexus. Mein Puls geht auf jeden Fall auch hoch und ich merke, ich kriege sozusagen mich nicht mehr selber reguliert und ich fände es super, wenn du mir ein, zwei Übungen mitgeben kannst, um mich da drin zu unterstützen. Ja, weil das hier leider mit dem Sprechen nicht funktioniert, tippt Chatty mir das jetzt gerade. Und ich lese euch das mal vor. Also so die erste Übung, die er mir anbietet, ist verlängertes Einatmen und Ausatmen. Man atmet durch die Nase ein, dann atmet man durch den Mund aus und man stellt sich eigentlich vor, dass man eine Kerze auspustet. Und das ist zum Beispiel so eine ganz typische somatische Übung zur Regulierung des Nervensystems. Andere ist, ich lege mir die Hand auf die Brust, Hand auf den Bauch. Und übe da leichten Druck aus und entspanne mich dann da rein und könnte zum Beispiel innerlich sowas sagen wie, ich bin hier, es ist gerade viel und ich halte mich. Ja, also das sind tatsächlich auch Sachen, die meine Tochter schon zum Teil machen die in der Kita auf. Genau, und dann gibt es hier noch ein paar andere. Und sowas finde ich tatsächlich natürlich irgendwie, also man muss natürlich ein bisschen wissen, wonach man fragt, aber auch selbst wenn man, das habe ich jetzt in der Vorbereitung gemacht, dass wenn man jetzt nicht so konkret nach einer Übung fragt, sondern sagt, hey, guck mal, mir geht es gerade so und so und so und so, dann kriegt man meistens noch so einen Absatz Psychoedukation dazu, aber ja durchaus wirklich eine Übung, die irgendwie total hilfreich ist. Und ich finde das super. Also stellen wir uns mal vorstellen, dass wir uns das alle irgendwie viel öfter dadurch in unser Leben reinbringen und das durch ChatGPT und Ähnliches entsteht, dann finde ich das irgendwie total, total cool.
Sehr schön, genau. Glaube ich auch. Viel Potenzial und es gibt aber natürlich auch Risiken. Und die sind medial, sind die sehr präsent häufig. Ja. Genau. Also wenn ich mir überlege, dass über 1 Milliarde Menschen diese Sprachmodelle nutzen und ja, es gibt diese Fälle, wo gerade auch Menschen, die sehr labil sind, die bestimmte psychische Erkrankungen haben, sehr negative Erfahrungen machen oder ihre Symptome negativ unterstützt werden. Ne? Und also es gibt eine Studie aus dem Journal of Psychiatric Services, die hat analysiert, wie KI-Chatbots zum Beispiel auf Suizidfragen reagieren. Und das war interessant, weil sehr offensichtliche Fragen werden blockiert, ja, und werden adäquat irgendwie beantwortet. Aber wohl gerade in so einem mittleren Feld, wenn es nicht so ganz eindeutig ist, dann reagierten die Systeme oft inkonsistent, teilweise sogar ohne sichere Intervention, also klare Anweisungen, die präventiv schützend wirken und ohne professionellen Hinweis. Ey, du musst dir auf jeden Fall Hilfe holen oder so. Ne? Und es gibt ja auch etliche Gefälle, die gerade vor Gericht sind, wo gerade Eltern von jungen Menschen, die sich umgebracht haben, weil ihre Symptomatik verstärkt wurde und weil sie quasi, ich weiß jetzt nicht, ob sie angeregt wurden dazu wirklich, aber auf jeden Fall gibt es mehrere Klagen in den USA, die behaupten, dass Chatbots psychische Systeme verschärft hätten oder sogar zu Suizids geführt haben. Super tragisch. Es gibt aber auch vielleicht sogar eine breitere Anzahl von Fällen, wo bestimmte Menschen, wenn sie denn dann Wahnvorstellungen haben, ne, wenn sie denken, dass sie Gott sind zum Beispiel oder andere Ideen haben, dass das dann auch sehr, sehr verstärkt wird. Ja, und wir wissen ja alle, dieser schleimerische Ton, der alles eigentlich, was man selbst sagt, erstmal bekräftigt und unterstützt. Und wenn man dann mit so einer selbstgefährdenden oder mit irgendwelchen totalen psychotischen Vorstellungen damit mit einem Sprachmodell interagiert, das kann es dann sogar sehr, sehr verstärken. Ne? Und wir sehen, dass, was ich sehr interessant fand, dass auch die Stigmatisierungen, die wir in der Bevölkerung haben, sich auch auf Chatbots übertragen. Dass nämlich Chatbots zum Beispiel wesentlich neutraler, unterstützender, positiver auf Menschen zugehen, die zum Beispiel Depressionen haben. Während wenn sie eine stigmatisierendere Krankheit haben, wie zum Beispiel Schizophrenie, dass das dann auch irgendwie nochmal, dass die anders behandelt wurden, weniger empathisch von den Chatbots und dass das dann wiederum die psychische Belastung verstärkt hat.
Also, was ja auch super interessant ist, ne, wo dann diese Verzerrung herkommt, also wo kommt der Bias dann her, der taucht ja offensichtlich durch das Trainieren auf.
Genau. Der taucht offensichtlich durch unsere Grundstimmung, irgendwie durch die ganzen Materialien, die da reingegeben werden, auf und wird dann übernommen.
Genau, und es gibt ja noch diesen einen wirklich interessanten diesen Research dazu, dass ChatGPT, glaube ich, war das dann, wenn er sozusagen öfters von den Traumata von anderen Menschen hört, dann selber anfängt, Stresssymptome zu entwickeln, dass in diesen Stresssymptomen diese unterliegenden Biases dann wieder verstärkt auftauchen und dass man dann sozusagen den Chatbot wieder mit den Selbstregulationsübungen, die ich gerade vorgeführt habe, prompten muss. Und trotzdem ist es natürlich irgendwie interessant, wie kommt das denn zustande? Also wenn ChatGPT sozusagen von bestimmten Spannungsfeldern von anderen Menschen, von traumatischen Erlebnissen hört, dass man sozusagen das selber getriggert wird und selber in so einen Zustand von Angst kommt.
Wobei, da ist die Frage, ist das Angst oder ist es dann die Symptomatik, die mit Angst verbunden ist? Das heißt also wieder eine Regression, weniger Wahrnehmung. Ne? Also was genau passiert da? Denn wir wollen ja nicht anthropomorphisieren und irgendwelche Gefühle auf die Chatbots projizieren. Also das finde ich echt.
Ich finde es auch super interessant. Die haben halt mit einer Angstscore den Chatbot dann sozusagen befragt und haben das darüber halt festgestellt. Also deswegen wird das hier als Angst benannt. Aber natürlich wissen wir ja, ChatGPT hat in dem Sinne kein Gefühl. Aber offensichtlich, also das macht ja auch Sinn, reagiert er ja wie, also Therapeuten kommen ja auch in Angstzustände. Also wenn ich bestimmte traumatische Erlebnisse von Menschen höre, natürlich macht das was mit mir. Und was ich dann tue, ist, ich gehe in Supervision. Und man könnte ja dann sagen, offensichtlich ist es nicht schon integriert, dass sozusagen das System sich selber supervidiert und das selber prozessiert, sondern offensichtlich ist es nicht so trainiert und nicht so angelegt, dass das ein Automatismus ist, sondern da muss doch von außen auch was passieren.
Okay, aber das ist dann ja die Zukunft. Dann haben wir therapeutische Chatbots, die dann wiederum supervidiert werden von anderen Chatbots, die eine Metakompetenz einbringen, die dann wiederum... Und. Das können wir ewig weiterspinnen.
Naja, im Endeffekt kommen wir vielleicht von unserem Punkt von der letzten Folge auch nochmal zurück, dass wir natürlich an einer Stelle auch ironischerweise so sehr Chatbots uns jetzt auch eine Skalierungsmöglichkeit für therapeutische Interventionen und Ähnliches liefern, ja doch irgendwie auch mit der Pathologie unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Also ich habe einen Artikel gelesen, wo der Autor so sehr zutreffend bemerkt hat, naja, es ist ja auch irgendwie interessant, jetzt wir haben uns in eine Situation, vor allem in den westlichen Ländern, reinmanövriert, wo wir Einsamkeit als einen der größten Treiber für psychische Krankheiten und auch einen verfrühten Tod haben. Und anstatt uns wirklich mit der Dynamik hinter Einsamkeit auseinanderzusetzen, wollen wir jetzt lauter Chatbots und KI-basierte Apps reinbringen, damit die einsamen Menschen dann aber auch auf keinen Fall von den Menschen begleitet werden müssen, sondern eben wieder von etwas Technischem, und sehen da drin die Lösung, ja, oder auch in der Begleitung von älteren Menschen und so. Und das, da müssen wir uns ja wirklich mal...
Hast du das eben gerade, als du gesagt hast, ältere Menschen so auf mich hingewiesen? So war das irgendwie so ein Wink? Also ich glaube, jetzt muss ich erstmal meinen Chattherapeuten fragen, wie ich denn das, diese Handgeste von dir deuten soll. Also ich glaube...
Überhaupt nicht. Du tauchst sicherlich als vieles in mir auf, aber nicht als alt oder älter. Und natürlich ist das auch überhaupt nicht... es fiel mir jetzt nur ein über diese Roboter, vor allem in Japan, ne, wo einfach dann so, also anstatt, dass wir dafür sorgen, dass mehr menschlicher Kontakt entsteht, wir dann einem älteren Menschen einen Roboter an die Seite.
Das stimmt. Ist mehr Geld drin, klingt irgendwie fortschrittlicher, als wenn man einfach einen Menschen trifft. Aber das machen wir jetzt, weil wir gehen nämlich jetzt beide zusammen. Technik ist jetzt over.
Genau.
Tschüss, wir verabschieden uns, weil wir gehen jetzt nämlich zusammen essen.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Folge zu KI und Therapie.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Johanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.